Pur, der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur, der HSV, unseren HSV-Podcast, der menschenverantwortliche Spielertrainer aus unserem wunderschönen Verein näher vorstellt und auch von einer ganz privaten Seite zeigen soll. Für euch hier im Podcast-Studio wie immer mein geschätzter Kollege Thomas Hussmann.
Moin Lars.
Moin Tom.
Schön da zu sein. Gruß an die Hörerschaft natürlich. Moin zu einer neuen Folge.
Und wir haben für diese neue Folge natürlich wieder einen ganz speziellen und interessanten Gast bei uns. Es ist auch ein Neuzugang, der im Sommer zu uns gestoßen ist. Es ist ein Vollblutstürmer, ein Neuner, der allerdings die 27 hat, denn 2 plus 7 ergibt auch 9. Ich begrüße ganz herzlich Davy Selke bei uns.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Wir haben eben schon ein bisschen gequatscht. Podcast-Erfahrung hast du schon ein bisschen? Hörst du auch selber Podcast?
Boah, eher weniger. Auch nicht in der wirklichen Regelmäßigkeit, aber mein Onkel macht oder betreibt einen Podcast auch mit einem guten Freund, einen christlichen Podcast. Remote-Podcast heißt der und da höre ich gerne mal rein. Ich weiß nicht, ob das sagen darf hier.
Das darf man sagen, genau. Wir wollen ja auch ein wenig über den Menschen erfahren und auch über dich als Person. Deswegen haben wir uns ganz am Anfang, nachdem wir uns mit dir beschäftigt haben, sind wir eigentlich auch gleich mal über den Namen gestolpert. Davy ist nicht alltäglich. Da gibt es, glaube ich, aber auch eine Geschichte hinter, oder?
Ich glaube, dass, so habe ich es von meiner Mutter gehört, dass sie eigentlich David wollte. Aber es war dann, glaube ich, zu Mainstream und im Krankenhaus hieß dann auch schon ein Kind so oder wurde ein Kind so genannt und dann wurde sie kreativ und dann wurde aus David Davy. Das ist die Geschichte, die ich so gehört habe.
Wie oft musstest du die Geschichte erzählen, wenn jemand gefragt hat, hey, Davy, war das richtig oder David?
Ich habe es jetzt nicht immer so ausführlich erzählt, aber die eine oder andere Nachfrage, woher der Name doch stammt, kam dann schon.
Ja. Hat es dich gestört oder hast du den Namen Davy auch relativ schnell und gern angenommen?
Nö, ich bin schon sehr zufrieden mit meinem Namen. Das hat dann meine Mutter gut hinbekommen.
Ja. Was wir uns gefragt haben, hast du noch einen Zweitnamen oder ist Davy der einzige?
Tatsächlich Name? Nicht. Okay. Tatsächlich nicht. Ganz schlicht und einfach dann doch Davy. Ja.
Deine Mama, sagst du, ist kreativ geworden. Du bist in Schorndorf bei Stuttgart geboren.
Richtig.
Aufgewachsen dann aber in Winterbach. Ja. Also so schwäbischer Junge, ist ein kleines Dorf.
Stimmt.
Und deine Mutter hat tschechische Wurzeln, dein Vater äthiopische. Da haben wir uns gefragt, wie ist der kleine Davy so aufgewachsen mit diesen kulturellen Einflüssen? Wie haben die ihn geprägt? Oder war es dann doch schwäbisch am Ende?
Ich würde sagen, Mischung aus Schwäbisch und Tschechisch. Bin bei meiner Mutter aufgewachsen in Winterbach. Meine Großeltern waren auch im Ort, die auch eine sehr präsente und prägende Rolle für mich haben in meinem Leben. Und habe dann da viel mitbekommen auf meinem Weg in den jungen Jahren.
Sprichst du eigentlich auch noch Tschechisch?
Ein wenig? Ich kann sehr, sehr gut Tschechisch verstehen. Sprechen ist okay, würde ich sagen. Ich habe es ein paar Mal jetzt auch mit Adam probiert, aber habe schon gemerkt, ich bin schon sehr eingerostet. Damals in der Jugend sind wir dann öfter mal in die Tschechei mit meinen Großeltern gefahren zum Urlaub machen. Deswegen war ich dann mehr zur tschechischen Seite verbunden als zur äthiopischen.
Okay, aber du hast ihn auch hier so auf Tschechisch begrüßt, ne? Das
ja,
war
genau.
Gleich irgendwie ganz freundlich und er hat sich gefreut, glaube ich, noch mehr.
Ja, genau. Er hat dann probiert, gleich einzusteigen, aber ja. Da musste ich
schon passen.
Da musste ich relativ passen. Schnell dann passen. Da habe ich gesagt, ja, so gut ist er auch noch nicht.
Okay, spannend. Aber welche Einflüsse gab es noch in Baden-Württemberg, in kleineren Ort? Wie bist du da groß geworden? Mit welchen weiteren kulturellen Einflüssen?
Boah, in einem sehr, sehr schönen Dorf, wo jeden kannte, durfte ich aufwachsen. Und es ging eigentlich relativ früh bei mir dann schon um Fußball. Da hat sich eigentlich mein ganzes Leben dann drum gedreht. Schule hatte ich genauso lieb wie die meisten Kinder. War dann froh, wenn es vorbei war. Und bin dann danach auf dem Bolzplatz und habe da eigentlich dann die meiste Zeit verbracht.
Du bist ja in deiner Profilaufbahn viel rumgekommen. Ist das für dich auch immer nach wie vor Heimat, wenn du davon sprichst? Oder wie war das so auf deinen Stationen? Wo hast du dich auch zu Hause gefühlt? Oder ist es dann auch immer noch klar im Kopf, okay, das ist meine Heimat, wo ich aufgewachsen bin?
Es ist schon Heimat, also eine gute Frage, weil es ist schon Heimat für mich. Vor allem Stuttgarter Bereich, Stuttgarter Raum. Ich bin da groß geworden. Aber für uns, also für meine Frau und mittlerweile auch für meine Tochter und mich, ist auch irgendwie Berlin dann auch schon ein Stück Heimat, weil da meine Tochter Ayana geboren wurde, verbinden sehr, sehr viel Schönes mit Berlin, hatten da auch dann die längste Zeit in meiner Laufbahn. Und eigentlich ist Stuttgart die Heimat, aber verbinden trotzdem auch Berlin, also verbinden damit auch ein Stück weit Heimat, ja.
Hauptsächlich auch wegen der Geburt deiner Tochter
dann 100%, mit Berlin, ja.
und der längeren Zeit, die man da war.
Genau, genau.
Wie ist es, wenn du heute zurückkehrst nach Winterbach?
Ich freue mich eigentlich immer wieder. Es kommt leider nicht mehr ganz so häufig vor, auch aus Zeitgründen. Aber immer wenn ich dann nach Winterbach komme, meine Mutter und mein Bruder leben da noch, freue ich mich sehr.
Und dann, du hast eben gesagt, da ist ein Dorf, da kennt jeder jeden. Ja. Kommt dann der Davy nach Hause oder?
Nee, da kommt der Davy nach Hause. Und auch wenn ich da zum Bäcker gehe und so, die kennen dann auch den ganz kleinen Davy. So. Also ja. Nee, das ist Heimat. Ist doch schon Heimat, doch.
Jetzt haben wir gehört, auch Berlin ist zur Heimat geworden. Ja. Du bist jetzt neu in Hamburg. Wie ist es hier? Ist das Moin schon drin oder doch lieber schwäbische Begrüßung?
Ja, dadurch, dass ich schon mal eine Zeit hatte im Norden, ist es Moin nicht fremd, aber man musste sich schon doch auch wieder dran gewöhnen.
Ja. Und wie bist du hier angekommen und vor allen Dingen, was brauchst du, um zu sagen, okay, das ist jetzt hier neue Heimat, hier fühle ich mich heimisch, hier kann ich mich heimisch fühlen?
Ja, mittlerweile sehe ich natürlich aus einem anderen Aspekt, gucke, dass viele, viele schöne Spielplätze auch gibt. Ne? Also ein bisschen anders jetzt der Alltag. Früher war es eher der Fokus auf schöne Cafés und Restaurants. Mittlerweile gucke ich, wo es die schönsten Spielplätze gibt, ne, für meine Tochter. Da kann ich auch dann schön performen. Aber für uns ist Hamburg als Family zum Leben schön. Wir sind natürlich sehr, sehr frisch da, aber hier kann man schon als Familie sehr, 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 sehr schön dann seine Zeit verbringen. Und für mich ist auch wichtig natürlich, dass meine Frau und meine Tochter sich wohlfühlen und das tun sie bis jetzt sehr. Deswegen passt es bis jetzt sehr gut.
Ist das was, was ihr auch gemeinsam besprecht dann, wenn so eine Entscheidung auch gefallen wird? Und habt ihr das früher auch gemacht? Oder?
Früher tatsächlich nicht so intensiv wie heute. Früher war es eher in die Richtung, also als wir noch alleine waren mit meiner Frau, war es eher, okay, was passt sportlich jetzt dann auch, rein sportlich am besten? Und da war weniger eigentlich, dass man sozusagen die Stadt oder sowas mit da in die Entscheidung hat einfließen lassen. Aber mittlerweile ist für uns das Gesamtpaket auch schon wichtig und wird dann intensiver besprochen als früher, ja.
Seit 2 Jahren seid ihr zu dritt, hast du schon angesprochen. Großer Teil in deinem Leben natürlich. Wie sehr hat sich das verändert, abgesehen von Spielplätze aufsuchen?
Es hat sich komplett verändert. Ist natürlich intensiver, aber der Tag der Geburt war für meine Frau und mich schon der schönste Tag unseres Lebens. Und es ist ein großer Segen, die Kleine aufwachsen zu sehen und macht jeden Tag Fortschritte. Und ja, es macht einfach Spaß, das zu sehen und damit ihr die Zeit zu verbringen, sehen, wie sie jeden Tag Neues lernt und das dann auch so gerne zu Hause bespricht dann mit uns und auch immer wieder nachfragt, ist eigentlich das Größte für mich und für uns.
Welchen Einfluss hat das so als Fußballer auf dich genommen? Einmal hat man vielleicht auch mal eine schlaflose Nacht, könnte ich mir vorstellen. So,
das kommt
ich ja
schon
auch
vor, ja.
aber was hat das für einen Einfluss gehabt als Fußballer vielleicht auch, dass man schneller abschalten kann, dass man auf andere Gedanken kommt? Das hat ja einen ganz anderen Einfluss als ein Kind.
Einen großen, großen Einfluss. Ich bin auch schon, was Fußball angeht, dann ein verbissener Typ, ein Typ, der alles immer gibt, alles raushaut und schlecht mit den Niederlagen dann auch umgehen kann. Und dabei hilft es natürlich enorm. Wenn man dann nach Hause kommt, ist man dann Papa. Sie interessiert es jetzt nicht so groß, wie das Spiel dann gelaufen ist, sondern freut sich dann, wenn Papa wieder zu Hause ist. Wobei man sagen muss, mittlerweile realisiert sie dann auch schon, ob dann der Papa ein Tor gemacht hat oder nicht. So weit sind wir schon. Aber sie bringt dann einfach auf andere Gedanken und da muss man einfach zu Hause als Papa performen und das tut gut.
Hast du schon zum zweiten Mal gesagt, perform, auf dem Spielplatz perform, so als Papa perform.
Ja, ja.
Ich kenne es selber und Lars auch wenn es bei Lars schon ein bisschen länger her ist, aber wie bist du auf dem Spielplatz und auch so als Daddy, wo sind deine Skills?
Ja, ich habe eine sehr, sehr aktive Tochter, die gerne auf dem Spielplatz dann auch wirklich jedes einzelne Spielgerät und jede Schaukel und jede Rutsche wahrnehmen will. Deswegen auch das Wort perform und da gehört auch eine Menge Energie dazu, da mitzuhalten. Also die hält uns auf Trab.
Und du schaffst es auch mit den 1,95?
Ich quetsche mich mit den 1,95 durch jede kleine Öffnung in der Rutsche. Auch mit der Gefahr, dass man da stecken bleibt. Aber nee. Da wird schon vorgegeben, was man zu tun hat und was nicht. Deswegen.
Du bist generell ein kinderlieber Typ, so hast du mal erzählt, dass du schon immer gut mit Kindern konntest. Stellst du trotzdem jetzt nochmal fest, das eigene Kind natürlich was noch anderes, viel besonderer und
viel besonderer, natürlich, klar. Ja. Die Bindung, die Liebe, die man für sein Kind verspürt, ist grenzenlos phänomenal und bringt mich als Mensch auch weiter, muss ich sagen.
Ja, sehr schön zu hören und das uns bringt es weiter. Wir wollen mal einen von dieser Familie hören.
Hi Davy, hier ist deine Frau Evelyn. Ich habe gehört, dass du heute beim HSV-Podcast bist und da darf mein Input natürlich auch nicht fehlen. Deshalb habe ich folgende Frage an dich. Wenn du für einen Tag ganz frei wärst, also kein Fußballer wärst, keine Familie hättest und tun und lassen könntest, was auch immer du willst, was würdest du tun? Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Viel Spaß noch beim Podcast, Schatz.
Sehr gute Frage. Was würde ich tun? Ich denke, ich nehme jetzt mal frei raus, dass es ein Sonntag wäre. Dann würde ich in die Kirche gehen. Danach würde ich höchstwahrscheinlich schön was essen gehen und mir dann eine Massage buchen. Das würde ich, denke ich, machen. Das hört sich nach einem entspannten Tag an, ohne große Verpflichtungen und alles Sachen, die ich gerne mache.
Hört man noch raus, dass du ein ruhiger Typ dann eher bist, der sagt, oh, freien Tag, da will ich maximale Entspannung haben.
Ja, doch. Würde ich schon, so würde ich es, denke ich, machen, wenn ich frei ausruhen könnte.
Was wäre die Wahl beim Essen? Also
boah, tagesabhängig. Ich esse gern Sushi, aber habe jetzt bei der Ernährungsanalyse rausbekommen, dass ich keine Sojasauce nehmen darf. Das macht natürlich so einen kleinen Strich durch die Rechnung.
Ist das Sushi nicht mehr so
drin, ne? Dann ist nicht mehr ganz so geil. Dann würde ich wahrscheinlich zum Italiener gehen. Zum Nudeln essen, denke ich.
Nudeln statt Pizza, oder?
Ich glaube, wenn ich cheaten könnte, würde ich Pizza nehmen. Aber in der Regel esse ich doch auch gerne Nudeln. So würde ich es beschreiben.
In dem Case, den deine Frau gestellt hat,
Dann wahrscheinlich
Fußballer.
Pizza. Dann wahrscheinlich Pizza, da hast du recht. Dann würde ich eine Pizza nehmen, Margarita.
Ja. Margarita, gut. Eingangs hast du gesagt, würdest zuerst morgen, also Sonntag, wählen und in die Kirche gehen.
Ja.
Welche Rolle spielt der Glaube für dich?
Meine Nummer eins. Ich ziehe meine ganze Kraft aus meinem Glauben. Hat eine extrem präsente Rolle in meinem Leben. Ohne dem eigentlich auch alles unter. Und deswegen würde ich auch den Sonntag nehmen, weil mich das maximal erfüllt, wenn ich meinen Tag starte mit Kirche.
Und das ist bei dir, wenn du einen Sonntag frei hast, jetzt auch nicht ohne Family und Sport, jetzt mal gesagt, wir spielen am Freitag, dann wäre Sonntag auch der Tag, wo du dann die Kirche aufsuchst?
100%. Also gerne, sehr gerne auch mit Frau und Kind, aber bei der Frage jetzt von Evelyn würde ich allein in die Kirche gehen.
Und hat der Glaube schon immer so einen großen Teil eingenommen oder hat sich das entwickelt über die Jahre?
Hat sich entwickelt, seit zweieinhalb, drei Jahren sehr intensiv. Und ich hab einen Pastor in der Familie, mein Onkel David, der eine riesen Bereicherung ist für mein Leben und eine große Rolle da auch spielt als Ratgeber. Und der hat mich da ein bisschen so auf dem Weg da begleitet und ist immer noch tagtäglich ein großer Ratgeber für mich.
Und alltäglich, wie kann man sich das vorstellen? Wann macht es sich bemerkbar, dass du so gläubig bist? Also wie füllst du im Alltäglichen den Glauben aus?
Ich stehe auf und lese dann in der Bibel. Also mach mich kurz fertig, mach dann die Kaffeemaschine an und lese dann in der Bibel. Es geht natürlich dann mit, jeder, der ein Kind hat, weiß, dass auch morgens relativ früh dann auch Action ist mit der Kleinen oder mit dem Kind. Und wenn das dann nicht geht mit Bibellesen, wenn man dann die Kleine fertig macht und so am Frühstück, dann gibt es Worship im Auto und Gebet im Auto. Für mich dann meistens, weil es meine Zeit ist dann, wo ich wirklich alleine bin auf dem Weg ins Training. Und ja, so zieht es sich dann durch den Tag hinweg durch.
Hat es sich intensiviert, wie du angesprochen hast, durch deinen Onkel? Und von dem hören wir jetzt auch was.
Ey, Maschine! Davy, hier ist dein Onkel David. Ich habe gehört, dass du heute im HSV-Podcast bist. Und da wollte ich dir natürlich auch eine Frage stellen. Und zwar, was bedeutet dir dein Glaube im Alltag, gerade auch auf dem Fußballplatz? Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast und liebe Grüße. Blessings.
Das ist stark. Ihr habt alle Kontakte habt ihr spielen lassen oder in Bewegung gesetzt. Ja, es ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dass ich früher, wenn ich ein Tor gemacht habe, ich gucke jetzt gerade nach rechts, hier sieht man das Volksparkstadion, und wenn man dann irgendwie vor 57.000 Menschen ein Tor macht, dann kann man das sehr leicht auf sich selber projizieren und denken, okay, ich bin jetzt der Größte. Und ich will gar nicht verneinen, dass es in jungen Jahren bei mir auch so ein bisschen so der Gedankengang war. Und mittlerweile mit meinem Glauben ist eher so, dass ich das Tor dann Jesus widme, weil ich es ihm zu verdanken habe und dann versuche, diese Bühne zu nutzen, um ihn groß zu machen. So. Und das gibt mir sehr, sehr viel.
Du sprichst an, dass es auch mal nicht so war. Das heißt auch, du hast ja gesagt, es hat sich entwickelt mit dem Glauben. Das hatte früher dann gar keine Bedeutung für dich oder war das eher so ein Grundrauschen im Hintergrund, dass man schon gläubig war, aber das noch nicht so klar fassen konnte?
Ich glaube, dass ich es damals gesagt habe, aber ich habe es halt nicht mit Leben gefüllt. Also ich hab keine Bibel gelesen, ich habe kein Worship gehört, ich habe jetzt meinem Glauben nicht diesen Raum gegeben oder Jesus nicht diesen Raum in meinem Leben gegeben, wie ich es heutzutage tue. Und auch so ein Beispiel, mit den Toren dann zum Beispiel. Das mache ich jetzt nicht aus Show oder sowas, sondern ich danke in diesem Moment wirklich Jesus, dass er mir dieses Tor geschenkt hat. Und das ist ein deutlicher Unterschied zum Day wie früher. Und ja, ich bin glücklicher denn je.
Das macht dich auch glücklicher, wenn du das einfach so spürst.
Ja.
Und
ja, das ist für mich alles. So, davor muss ich sagen, war dieses hundertprozentige Glücksgefühl oder dieser Frieden war nicht vorhanden. Also nicht in der Fülle. Und das war auch so ein bisschen der Grund dann, dass man da daran gearbeitet hat. So auch viel mit meinem Onkel geredet, viele Telefonate gehabt abends. Und das war dann mein Weg dann zur Bekehrung und dann auch zur Taufe.
Okay, also du hast festgestellt, das tut dir gut. Es gab jetzt kein besonderes Ereignis oder was man so festmachen kann im Nachgang, wo du sagst, das war ein Erlebnis, was ich hatte, ab da.
Doch, also ich hatte schon, bei mir war das Thema, ich bin sehr einfach aufgewachsen, würde ich sagen, wenn man es finanziell betrachtet. Und ich habe immer so ein bisschen gedacht im Leben, dass das finanzielle Unabhängigkeit so ein bisschen den ganz großen Frieden im Leben schenkt und musste dann rausfinden, dass es nicht so ist. Und wenn man sein Leben darauf aufbaut, dass das irgendwann mal Frieden gibt und es dann der Fall ist und man keinen Frieden hat, dann stellt man halt ein paar Sachen in Frage. Und das war dann meine Antwort darauf. Durch Jesus habe ich meinen Frieden gefunden.
Okay. Gab es da so einschneidende Erlebnisse, dass du früher mit, wie du es beschreibst, dass finanzielle Unabhängigkeit irgendwie auch einen Ruhm brachte oder eine Zufriedenheit, dass es nicht so war, dass du auch da irgendwie enttäuscht worden bist? Und
ja, natürlich. Also ich habe das große Glück, dass ich auch ein bisschen was verdient habe in meiner Laufbahn und habe dann gemerkt, als dann nicht mehr ganz viele große Wünsche offen waren, dass das halt mir nicht diese Zufriedenheit gegeben hat, wie ich es halt gedacht habe. Ja, ich habe natürlich immer noch Luxusgüter, wenn man es so nennen will, aber ich definiere mich halt nicht darüber. Und früher habe ich mich darüber definiert und das war auf jeden Fall der falsche Weg.
kommt natürlich auch eine Tochter auch nochmal gut dazu, weil ja, auch das ja, ja. gibt natürlich ganz viel in
die Spätestens Richtung da war es dann komplett vorbei. So, und ja. Auch in Bezug auf den Glaube. Jesus ist ja am Kreuz gestorben von unseren Sünden und Gott hat seinen Sohn geopfert. Und ich glaube, wenn man dann auch ein Kind hat, dann kann man da ansatzweise nachvollziehen, was das bedeutet.
Was wir uns bei diesem Kapitel Glauben noch gefragt haben, um auch jetzt langsam vom Privaten ins Sportliche zu kommen, gibt es einen Fußballgott?
Nein.
Nein. Nee. Kannst du gar nichts mit anfangen, sich als gläubiger Mensch.
Kann ich nichts mit anfangen. Ja.
Wir haben schon gehört, wie du aufgewachsen bist, was dich ein bisschen geprägt hat bis heute, wo du 29 Jahre alt bist. Wenn du nochmal zurückdenkst an die Kindheit, wo wir eben auch schon kurz waren, wann kam Fußball dazu und auch durch wen und was sind da so die ersten Erinnerungen, die in deinen Kopf schießen, wenn du an den kleinen Davy denkst mit dem Ball?
Das sind eigentlich meine ersten Erinnerungen, die ich habe. Ich hatte immer irgendwo einen Ball rumliegen, bin den mal hinterhergerannt und war für mich eigentlich von Anfang an alles. Und habe dann auch mit 3 Jahren angefangen, glaube im Nachhinein sehr, sehr früh. Ich glaube, man fängt erst eigentlich bis mit 5 oder 6 fängt man damit an. Und für mich war dann mein Opa wie eine Vaterfigur. Ich habe es vorher gesagt, der hat im gleichen Ort gewohnt wie wir und mit dem habe ich dann auch immer sehr, sehr viel trainiert. Der hat mich auch immer zu diesen ganzen Turnieren gefahren, in die dann irgendwie in Süddeutschland verteilt waren. Und ihm habe ich eigentlich, was wenn man meine Fußballerlaufbahn angeht, habe ich ihm eigentlich alles zu verdanken.
Hat er selber auch Fußball gespielt? Also
er hat hoch, schon auch oder? Fußball gespielt, nicht hoch, ja. Aber er hatte tatsächlich oder hat immer noch sehr, sehr viel Fußball-Ahnung, ja.
War bis heute noch, ja? Also seid ihr noch im Austausch?
Bis heute noch. Ja. Also ich rufe nach jedem Spiel an oder wir telefonieren und mein Opa ist auch ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Da gibt es auch mal ordentlich Kritik, aber er sagt, du, ich will, dass du besser wirst und besser wirst du nur mit ehrlicher Kritik.
Also ein Förderer, den du dann selbstverständlich durch die ganzen Jahre auch glaubst und das annimmst.
100%. Ja. Ganz, ganz großer Förderer.
Ja. Sehr schön. Und gab es immer nur Fußball oder auch andere Sportarten?
Es gab immer nur Fußball, ehrlicherweise. Wenn ich zurückdenke, ich habe paar Mal probiert, irgendwann was anderes zu machen, aber das hat nicht lange gehalten. Ich glaube, ich war mal ganz kurz im Tischtennis, aber das ist nicht der Rede wert. Ne? Für mich war Fußball immer die Eins.
Und gab es auch immer die Gier, Tore zu schießen? Also war auch immer der Wunsch, Stürmer zu sein?
Oder? Immer eigentlich, außer... Ich fand damals die Torwart-Trikots immer so cool, weil die immer anders waren. Okay. Da wollte ich auch mal ins Tor, aber kläglich gescheitert. Da wurde ich da relativ zügig auch wieder nach vorne geschickt.
An welche Trikots musst du da zurückdenken oder auch an welche Protagonisten damals? Die fandst du im Tor cool?
Boah, ich fand Oli Kahn super, muss ich sagen. Als Junge habe auch zu Weihnachten einmal ein Oli Kahn-Trikot bekommen. Das ist so ein bisschen bekanntere auch so mit, das war so ein Verlauf. Schwarz und Blau, da war ich ganz, ganz stolz drauf. Und ansonsten waren es immer nur die Stürmer.
Und wer dort?
Ja, damals als Stuttgarter Junge war Mario Gomez sehr präsent bei uns. Ne?
Okay. Ja.
Deswegen war Gomez schon einer in jungen Jahren, den ich richtig gut fand.
Du müsstest doch gegen Gomez auch später noch gespielt haben.
Tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja. Ich habe gegen Mario Gomez auch gespielt. Und habe dann auch in meiner Laufbahn bis jetzt wenig Leute nach Trikots gefragt. Ihn hätte ich im Nachhinein fragen sollen. Es gab da nicht die Situation, aber Mario Gomez war einer gewesen, den hätte ich dann auch noch, wenn es gepasst hätte, nach dem Trikot gefragt, aber hat sich dann nicht ergeben.
Wie war das damals, dann auf einmal gegen ein Vorbild-Idol zu spielen und gab es trotzdem, abgesehen vom Trikottausch, irgendeine Art von Austausch, wo man dann noch vielleicht den mal wahrhaftig kennenlernt, in Anführungsstrichen?
Da gab es mehrere Momente, aber klar, auch dann gegen ihn zu spielen war was Besonderes. Ich habe auch noch eine andere Anekdote, wo ich Balljunge war. Ich war ja dann auch in der Jugend in Hoffenheim. Da war Vedat Ibisevic Stürmer und ich war Balljunge. Hat er relativ früh das 1-0 gemacht und ich hatte da auch noch einen anderen Aha-Moment, wo ich dann bei Hertha war, mich mit ihm dann duelliert habe um den Platz vorne und das war dann schon auch ein Moment, wo ich gedacht habe, krass, wohin dich der Weg dann doch geführt hat. Ne? Vom Balljunge, der den Ball dann zuwirft und zujubelt, als er das 1-0 macht, bis hin zu Konkurrent immer wieder um die Sturmspitze und auch dann zusammengespielt. Das war schon krass.
Und auf dem Fußballplatz warst du aber immer Stürmer auch von Anfang an? Also ja, Tore schießen war das, was Bock gebracht hat?
Ja, 100%. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Großtalente habe für irgendwelche anderen Positionen. Also auf dem Flügel wird es eng im 1-1, auf der 10 weiß ich auch nicht. Finde ich doch nicht ganz so weich im Fuß. Also ich glaube, gut, ich bin schon geboren.
Das haben die Trainer auch damals schon immer gesehen.
Ja, die haben gesagt, geh mal vorne. Geh mal nach vorne, ne?
Hattest du schon Größenvorteile damals?
Genau, wollte gerade auch fragen. Größte Statur?
Ja, 20 Kilo weniger. Groß war ich schon immer. Sehr, sehr schlaksig. Wäre jetzt immer noch nicht der Typ Brecher, so, aber noch schlaksiger und immer ein bisschen größer als der Rest, ja.
Dann hieß das immer, einer muss den langen decken. Ne? Komm, ja,
schicke einen davor zum langen. Ja.
Du hattest in deiner Jugend schon relativ viele Vereine, haben wir auch festgestellt, bevor es dann auch zu den namhaften Bundesliga-Clubs ging. Hatte das einen speziellen Grund? Hast du immer versucht, zum nächstbesseren zu
wechseln? Nee, das hatte tatsächlich einen Grund. Ich hatte einen Coach damals, wo ich sehr, sehr eng befreundet war mit dem Sohn, und der ist damals immer weiter gewechselt und ich bin dann einfach mitgegangen. Also das waren dann drei Wechsel in der Jugend, waren deswegen. Und dann kam in der U12 oder 11 dann die Kickers, und das war dann der erste Wechsel raus aus diesem Kreis. Und das, davor war es deswegen, hatte ich so viele Vereine. Aber die Frage kam auch schon öfter.
Okay, und Kickers war dann auch der Moment, wo man sagte, okay, jetzt geht's ein bisschen weiter höher, oder war Kickers
jung,
noch nicht?
Ich war noch sehr jung, aber ich weiß noch, wie stolz ich dann war damals, dann, dass ich da ein Probetraining machen durfte. Ich wurde eingeladen und dass es dann sehr, sehr gut geklappt hat. Das weiß ich noch.
Okay, das war der erste Verein, der schon gescoutet hat und eingeladen
genau,
hat.
Genau, so. Genau.
Okay. Danach ging es ja weiter unter Stuttgart und Hoffenheim da. Dazwischen haben wir festgestellt, gab es aber auch noch mal beim ersten FC Normannia Gmünd ein halbes Jahr. Mhm. Was hat es denn damit auf sich, dass es noch mal so zurückging?
Sozusagen? Ja, ich wurde beim VfB weggeschickt. Als Junge hat da damals dann nicht gereicht. Und da war ich dann schon sehr enttäuscht und habe dann ein bisschen auch gebraucht, um das zu verarbeiten.
Okay, das war wirklich leistungsbezogen.
Ja, das war leistungsbezogen. Vom damaligen Jugendleiter so argumentiert, dass es nicht reicht. Den hatte ich dann ein paar Jahre später wieder bei Leipzig getroffen. Aber das hat schon gesessen dann. Ne? Als Schwabe, als Stuttgarter Junge, da nicht mehr beim VfB spielen zu dürfen, musste ich sacken lassen, und dann hat sich Normannia Gmünd angeboten, weil sie damals auch hoch gespielt haben überall, und ich hatte da auch dann die Chance bei den Älteren, also es war U14, durfte ich dann auch mal wieder U15 Oberliga mitspielen, das war die höchste Liga damals, und deswegen habe ich gesagt, komm, dann lass ich das mal sacken und geh mal dahin.
Okay. Wie hast du das verarbeitet? Also ich glaube, dann müsstest du damals so 14, 15 gewesen sein, als man dir sagt, beim VfB, wie du schon gesagt hast, besondere Bedeutung, Mario Gomez und der Club in der Umgebung, der HSV des Südens sozusagen, und nee, reicht aber nicht, weil da wirst du ja schon angefangen haben zu träumen.
Ja, ich war sehr stolz, beim VfB zu spielen, als Schwabe, als Stuttgarter Junge, und da sind ein paar Tränen geflossen, musste ich dann sacken lassen und habe dann wieder angegriffen. Und ja, hat eigentlich den Hunger nur vergrößert. So würde ich sagen.
Ja, hat dich gut angetrieben dann eher.
Ja,
bist
ja.
Bist du so ein Typ, der das dann schafft, auch zu kanalisieren und da Energie rauszuziehen?
Ja, 100%. Mhm. Also extrem verbissen gewesen. Und gab ganz viele Jungs in der Jugend auch, die mehr Talent hatten. Aber ich wollte es einfach mehr. Ich wollte es unbedingt.
Zwei Jungs, die dich auch begleitet haben, um nochmal auf die Familie zu sprechen zu kommen, waren deine beiden jüngeren Brüder. Mhm. Haben die auch mitgekickt?
Nee, tatsächlich nicht. Also mein mittlerer Bruder Justin, der war immer mal wieder am Tor. Da musste sich immer einer, also mein Opa und ich waren draußen, haben trainiert, und er war dann im Tor der Leidtragende. Aber kein großes Talent gehabt und keine Lust auch eigentlich groß Fußball zu spielen.
Der musste dann das Oli Kahn-Trikot tragen.
Der musste. Der war mit dem Oli Kahn-Trikot dann im Tor und musste dann die ganzen Bälle versuchen abzuwehren.
Okay, mal sehen, was er von der damaligen Zeit noch sagt, aber wir haben auch von ihm eine Nachricht.
Hey Davy, hier ist dein Bruder Justin. Man munkelt, dass du heute beim HSV-Podcast bist, und Ich dachte mir, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Natürlich habe ich auch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du an den Start deiner Karriere denkst, welcher Moment hat dich am meisten geprägt und zu dem Spieler gemacht, der du heute bist?
Wow.
Passende Frage zu der Zeit.
Passende Frage. unter anderem, ja, eigentlich Rückschläge. Rückschläge, wie ich es gerade auch schon gesagt habe. Da war ich zwar noch sehr jung, aber das hat mich schon geprägt. Das war ein prägender Moment für mich, weil er extrem wehgetan hat, da von VfB weggehen zu müssen, das erste Mal. Was hat mich noch geprägt? Das wäre dann ein bisschen später, aber so der erste Shitstorm, als ich von Bremen zu Leipzig bin, das hat mich geprägt, weil ich davor diese Art von Abneigung nicht kannte. Kam da durch bei Bremen und habe eigentlich dann viel Liebe auch bekommen und dann das erste Mal so negativ was abzubekommen, das hat mich geprägt. Und sonst eigentlich immer die Rückschläge, die Highlights positiv, die bleiben nicht so in Erinnerung wie die Rückschläge. Und immer wenn es dann nicht weiterging, auch dann bei Leipzig, war es für mich immer wichtig. Gab es nicht einen Moment, aber einfach wenn es dann nicht weitergegangen ist, habe ich einfach alles gegeben, um das dann nochmal abzuwenden. So, solche Sachen würde ich nennen. Da gab es nicht einen prägenden Moment, sondern mehrere prägende, vor allem die Rückschläge.
Dass du schon Kraft daraus ziehst und daraus nochmal das allen beweisen willst oder dir selber auch. Und
in allererster Linie mir selber. Mhm. In allererster Linie mir selber will ich es beweisen. Und ich nehme das immer als Challenge. So, und ich akzeptiere dann dieses Verlieren, das akzeptiere ich nicht. Aber sehr gute Frage von Justin.
Wie ist euer Kontakt heute? Er ist kein Fußballer geworden, aber tauscht ihr euch darüber dann viel aus? Oder gerade, weil er auch nicht im Fußballbusiness ist, vielleicht ja auch gerade deswegen ein guter Gesprächspartner?
Ja. Einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist Justin, auf jeden Fall. Also ganz, ganz enge Bindung, zusammen dann groß geworden. Auch nicht mal alles einfach gewesen. Ganz, ganz wichtiger Mensch für mich.
Sehr gut. Du bist dann, um immer fußballerisch so weiterzugehen, eine große Challenge war dann sicherlich auch die Zeit in Hoffenheim. Da ging es ins Internat, das erste Mal dann auch von zu Hause weg, von der gewohnten Umgebung. 3 Jahre warst du da. Was hast du für Erinnerungen noch an die Zeit? Da ging es dann ja im Grunde richtig, richtig los.
Durchweg positive Erinnerungen. Da dann ja erwachsen geworden sozusagen. Erste Mal richtig weg dann von zu Hause, was mir im Nachhinein richtig gut getan hat. Und die Jugendarbeit in Hoffenheim ist überragend. Also war ein super Weg, durfte tolle Menschen kennenlernen, habe mich da super auch weiterentwickelt und war eine sehr, sehr positive Zeit.
Und prägend deswegen auch, weil du auf dich alleine gestellt warst? Oder
am Anfang war ich bei einer Gastfamilie, Annette und Werner, ganz, ganz tolle Menschen. Auch Werner, riesen HSV-Fan. Immer schon vom HSV geredet. Ja, den muss ich jetzt auch bald.
Hast du von dem gehört, als du
gewesen bist? Ja, der hat sich richtig gefreut. Ja. So das erste Mal richtig. Also gesagt, oh, zu meinem HSV. Ja. Allgemein die Resonanz bei dem HSV-Wechsel waren sowieso enorm. Also da merkt man auch nochmal die Strahlkraft vom HSV. Aber er hat sich riesig gefreut. Da mache ich jetzt auch ein Trikot fertig und das geht dann auch in die Richtung. Ich will jetzt nicht den Ort sagen, wo sie leben, aber in Süden geht das Trikot. Und da habe ich dann am Anfang gelebt bei der Gastfamilie und die haben es mir sehr einfach gemacht, haben mir jeden Wunsch fast von den Lippen abgelesen, also mir ging es da super und danach durfte ich dann auch ins Internat, was dann ein bisschen selbstständiger war, so, aber das hat, die beiden Steps waren super für mich.
Was erlebt man für Geschichten im Internat? Wir haben da die wildesten Kuriositäten schon gehört hier auch bei uns im Podcast.
Ja, da erlebt man auch ein paar Sachen, die man jetzt nicht so in einem Podcast dann erzählt. Ja. Aber ja, wenn man jugendliche Jungs, die gerne gekickt haben und auch da mal raus sind, abends da auf dem Platz nochmal zusammen Fußball gespielt haben und ja, Blödsinn im Kopf hatten und einfach Spaß hatten zusammen.
Ja. Man ist auf der einen Seite vereint einen ja das gemeinsame Ziel und klar Spaß zu haben, Alter, an dem man sich ein bisschen auslebt auch. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch ein Konkurrenzkampf. Du hast es erlebt dann in Stuttgart, wie es ist, wenn man ja nicht weiter berücksichtigt wird. Wie hast du das erlebt damals? So diesen Spagat dazu finden.
Ja, das war gar nicht so präsent. Also ich hatte jetzt auch nicht damals einen Stürmer so als ganz engen Freund. Mein engster Freund damals war Niklas Süle und ist immer noch. haben bis heute Kontakt. Da war gefühlt mein Nachbar im Internat und
Zimmernachbar, oder?
Zimmernachbar, ja, okay. Gefühlt. Mhm. Und ja, mit ihm super viel erlebt, super viel Quatsch auch gemacht zusammen. Und ja, aber es war damals gar nicht so präsent, dieses Konkurrenzdenken. Mhm. Jeder hat eigentlich sein Ziel gehabt, seinen Traum gehabt und war, glaube ich, eher darauf fokussiert.
Mhm. Wie nah warst du dem Traum damals? Also hast du gemerkt, okay, jetzt hier Hoffenheim, das klappt?
Nee, so habe ich nicht gedacht, aber ich wusste, okay, ich bin auf dem richtigen Weg und ich war dann gefühlt jedes Jahr näher dran und wollte es mir dann nicht mehr nehmen lassen.
Wann kam das Gefühl das erste Mal? Dann bei Werder Bremen?
Es war dann auch das Thema, warum ich dann Hoffenheim verlassen habe. Sie wollten mich eher so nochmal ein zweites Jahr A-Jugend, dann erstmal in die zweite Mannschaft, obwohl ich dann eigentlich auch schon eine Vorbereitung mit der U23 in Hoffenheim gemacht habe und meiner Meinung nach gut gelaufen ist. War der Plan von Hoffenheim ein bisschen langsamer und ich wollte aber relativ zügig dann auch in den Herrenbereich. Deswegen auch dann der Step zu Werder Bremen, wo Frank Baumann sich damals sehr intensiv bemüht hat und uns dann auch eingeladen hat nach Bremen, wir uns das angeschaut haben und da war für mich dann relativ klar, weil es auch zügiger dann geplant war, okay, nochmal ein halbes Jahr A-Jugend, dann aber direkt in die U23 und dann perspektivisch natürlich, je nach Leistung, kann es dann auch ganz nach oben gehen und deswegen dann der Schritt zu Werder, den ich im Nachhinein dann auch nicht bereut habe.
Und der Plan ist sogar genauso aufgegangen, ne? Wie du sagst gerade.
Der ist sehr, sehr gut aufgegangen, muss man. Also
du bist im Januar rüber und dann, wie du sagst, hast über A-Jugend, zweite Mannschaft, im November war es Bundesliga-Debüt.
Genau. Ja. Also enorm schnell. Es war auch wie im Film diese Zeit. Man muss dazu sagen, dass damals in dieser Zeit, wo ich dann mein Debüt geben durfte, waren alle Stürmer verletzt. Also ich war in der zweiten Mannschaft, hatte aber zwei Jungs vor mir, die waren verletzt und bei den Profis waren auch alle Stürmer verletzt. Und dann war so, ja, Davy, du darfst, war ich in der Berufsschule damals, hab da einen Anruf bekommen, ja, du sollst zum Profis. Und war ich ganz nervös gleich, dachte, oh, zum Profis? Ja, sollst mittrainieren. Ohne Hintergedanke, dass irgendwie ein Bundesligaspiel ist gegen Hannover am Wochenende, sondern einfach nur mittrainieren. Und für mich war das halt damals nicht nur Training, sondern es war für mich eine Chance. Ich habe es halt direkt als Chance gesehen und habe alles gegeben. Und wirklich alles. So, ich war am Ende fix und fertig. Ich weiß noch, wie ich dann zu Hause war. Ich war platt. Aber es ist gut gelaufen. Es ist gut gelaufen, das habe ich gemerkt. Habe sehr, sehr gut trainiert. Muss ich sagen, auch ja, nicht überperformt, aber war schon so, dass ich sage, ich habe halt alles rausgehauen. Habe aber niemals dran gedacht, dass dann am Ende der Woche, es war immer nur so Tag für Tag, so, ja, kannst morgen wiederkommen? So, ja, okay, mache ich. So, und so war das. Und dann am Freitag habe ich ja nicht dran gedacht, sondern da war Abschlusstraining, darfst auch nochmal mitmachen. Habe ich ja nicht dran gedacht, dass dann Robin Dutt mich herruft und sagt, du bist jetzt morgen im Kader. Soweit habe ich gar nicht gedacht, sondern ich wollte einfach Gas geben. So, und war dann Freitag da, wieder Gas gegeben und wollte dann nach Hause. Und hat mich Robert Dutt hergerufen, meinte, du, hat mir gefallen und so, bis morgen dabei.
Und dann kam sogar die Einwechslung.
Das war auch Wahnsinn. Ja, aber erstmal, das muss ich erstmal verarbeiten. Ja. Dieses, du bist dabei. Es war gar nicht lang. Ja, gut gemacht, bist dabei morgen.
Was hat das bei dir gemacht?
Da war Ausnahmezustand. Hab natürlich nicht mehr anmerken lassen. Hab gedacht, ah, okay, danke, Coach. Bin dann rein und hab schnell geduscht. Bin dann ins Auto. Ja, und hab dann die Family informiert. Das war das erste ganz große Highlight, weil die alle so überrascht waren wie ich. Das war das erste große Highlight bei uns zu Hause. Und ja, dann Eltern beide gekommen zum Spiel, einfach nur um mich warm machen zu sehen, diesen Moment dann mitzuerleben. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich dann irgendwie eine halbe Stunde spiele, sondern ich war dann im Kader, war für mich dann was Besonderes schon. Ich glaube, das war sogar abends gegen Hannover. Und für mich war schon das Warmmachen im Weserstadion was Besonderes. Als junger Bursche. Und damals war das noch so, dass nicht gerufen wurde, sondern heutzutage ist es mit dem Headset und sowas, sondern damals wurde das Trikot hochgehoben. Ich hatte damals, keine Ahnung, eine Nummer bekommen, einfach 26. Und bin dann mich warmlaufen gegangen und habe halt auch nicht damit gerechnet, dass ich reinkomme. Sondern ich war 3 Tage davor beim Profis mittrainieren, durfte ich mittrainieren und war dann direkt im Kader. Und da stand es sogar 2-2. Also es war enges Spiel. Und dann habe ich das Trikot einfach gesehen, ja, 26. Dann stand ich so da, dann wurde ich, weiß ich noch, wie ich geschuckt wurde, dass ich zur Bank laufen soll. Lauf los, Junge. Ja, brutal. Brutales Erlebnis.
Wie war es überhaupt dann, in die Profikabine reinzukommen, in die Profimannschaft? Du hast gerade auch gesagt, ich habe mir nichts versucht, nichts anmerken zu lassen, als Robin Dutte die Botschaft übermittelt hast. Du bist eingewechselt worden für Clemens Fritz. Größe damals neben Aaron Hunt und weiteren bei Werder. Wie findet man da überhaupt seinen Platz?
Indem man erstmal leise ist, leider. Ja. Ich durfte noch die alte Zeit miterleben, wo man als junger Spieler, heutzutage sind ja mehrere Jungs auch dabei. Früher war das nicht ganz so viel, dass da so viele Jugendspieler waren. Und deswegen waren wir dann erstmal leise, hat Gas gegeben, schön die Sachen getragen und probiert dann mit Leistung aufzufallen. Und so war es dann auch. Also ich bin nicht, nachdem Robin Dutt zu mir gekommen ist, bin ich in die Kabine oder irgendwie rumgeschrien, sondern habe dann irgendwie, als die Jungs gemerkt haben, ein, zwei Glückwünsche bekommen und bin dann aber relativ zügig auch wieder dann gegangen. Und für mich war das natürlich was ganz Großes, die Jungs da zu sehen, die man da vorne aus dem Fernsehen kannte.
Und für dich eine Bestätigung, man haut alles rein und ergreift die Chance, oder was hast du aus der Zeit noch mitgenommen? Also man muss am richtigen Zeit zu richtigen Ort
Alles sein. Aus dem Leben passiert so aus einem Grund. Ja. Im Nachhinein natürlich verbinde ich das mit meinem Glauben und hat mir gezeigt, dass wenn sich im Leben Chancen auftun, dass du alles dran setzen sollst, um die zu ergreifen.
Es ging damals für dich dann auch nicht schnell, zu schnell, oder wie ist es danach weitergegangen?
Also in dem Moment denkt man auch nicht groß nach. Also ich habe in dem Moment nicht viel nachgedacht, sondern ich habe einfach Gas gegeben, einfach gemacht. Es ging viel zu schnell alles. Ich habe dann direkt eine riesen Chance gehabt in dem Spiel, wo ich irgendwie geschickt wurde. Auf einmal laufe ich da aufs Tor zu, habe ich dann im Pfosten getroffen, also habe es dann auch einigermaßen ordentlich dann gemacht und durfte ich ja wieder mitfahren. Also das war dann alles zu viel. Ich glaube, wenn man sich dann darüber da groß Gedanken gemacht hätte, wär's negativ gewesen. Ich habe einfach, war jung und wollte Gas geben, habe das einfach genossen.
Wie sind noch die Erinnerungen in den vergangenen Zeit dann? Gab es dann auch wieder so einen Rückschlag, wo du dann gemerkt hast, okay, es wächst doch nicht alles jetzt in den Himmel, oder?
Ja, es ist ein bisschen der Jungspund dann. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich sehr verbissen war und es unbedingt wollte und es nicht immer ganz förderlich, sondern es gab da auch eine Situation im Training, wo ich als junger Spieler vielleicht ein bisschen überpaced habe mit Clemens Fritz, wo ich danach dann, gab es eine kleine Streitigkeit im 1-gegen-1. Heute bin ich ja mit Clemens, ich durfte dann noch ein bisschen auch mit ihm zusammenspielen, sind in einem guten Kontakt immer noch. Also glaube ich, freuen uns, wenn wir uns sehen. Aber damals als Jungspund, im 1-gegen-1 ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Und dementsprechend danach auch dann die Quittung bekommen und musste danach dann wieder runter zur zweiten Mannschaft.
Okay. Hast du es eingesehen damals? Wahrscheinlich nicht, ja?
Ja, nee. Habe ich nicht wirklich eingesehen. Also ich habe gut abgeschnitten gegen ihn im 1-gegen-1 und habe dann ein paar Mal meine Ellbogen vielleicht zu sehr benutzt. Clemens war damals der Kapitän und ein bisschen mehr Ruhe hätte mir damals dann gut getan, glaube ich. Ja. Okay.
Also da hat er dich schon direkt zurechtgestürzt.
Und ja. Es wurde dann größer gemacht, dann, als es war, aber hätte man wahrscheinlich jetzt aus meiner Sicht anders lösen können. Aber gut, ich war 18, 19 Jahre.
Aber wichtige Erfahrung.
Wichtige Erfahrung für mich, klar. Die ich auch den Jungs jetzt gerne auch weitergebe.
Das wäre jetzt so meine Anschlussfrage gewesen. Wie gehst du denn selber mit so Jungspunden um, wo du dich vielleicht auch selber siehst? Es kommt hier 17-Jähriger, 18-Jähriger zum Training. Ist jetzt schon.
Den gebe ich dann schon die Tipps auch mit. Also ja, Gas geben, nicht so viel quatschen, einfach Gas geben. Und ich war damals auch gerne mal quatschen und das ist, wenn man zu jung ist, nicht ganz so gut. Würde ich jetzt keinem empfehlen.
Hattest du damals jemanden, der dich dann an die Hand genommen hat, von den Älteren auch? Also der dir auch so eine Tipps gegeben hat?
Nee, also in der Mannschaft dann nicht. Das war eher ein Lernprozess für mich selber, sondern ich wusste es dann, ich musste dann wieder in die U23. Das war dann schon, war schon Lernmaßnahme. Da brauchst du auch keiner kommen und sagen, ne? Sondern das war dann Maßnahme genug und ich habe daraus meine Schlüsse gezogen. Ja.
Du warst damals Shootingstar auf der Stürmerposition in Fußball Deutschland. Hast eben schon mal gesagt, eigentlich so richtig geprägt haben die Rückschläge. Du hast selbst einen angesprochen mit dem Wechsel zu RB, Shitstorm. Lass uns das nochmal kurz einmal abräumen. Wie ist da die Erinnerung dran?
ja, turbulent. Tolles Jahr gehabt dann bei Werder Bremen, nicht unter Robin Dutt, sondern unter Viktor Skripnik, der mir großes Vertrauen gegeben hat. Und es hat super funktioniert vorne mit Franco Di Santo. Haben uns da gut eingespielt. Und ja, dann am Ende ging es dann darum, okay, was macht man jetzt? Verlängerung bei Bremen war nicht groß Thema. Bremen hatte finanzielle Probleme. Und da war es dann relativ klar, dass es Richtung Verkauf geht. Kamen die ersten Angebote dann schon rein und Leipzig hat sich dann am meisten bemüht. Für mich war es dann eigentlich nicht ganz vorstellbar, in die zweite Liga zu gehen. Damals, weil es in der ersten Liga schon gut funktioniert hat, aber das Gespräch damals mit Ralf Rangnick war schon sehr prägend. Und tatsächlich nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern einfach die Vision, die er hatte und einfach war authentisch, glaubhaft. Er hat es ja davor auch schon mit Hoffenheim bewiesen, welchen Weg er gehen kann. Und nach dem Gespräch war es für mich dann klar, nachdem sich Leipzig relativ schnell auch mit Bremen geeinigt hat, was Ablöse angeht, dass ich das dann gerne machen will, den Weg mit RB. Und damals dann noch intensiver angefeindet als heute RB Leipzig. Und das habe ich dann auch in einer extremen Wucht als junger Mensch spüren müssen.
Im Stadion oder auch schon bei Social Media?
Im Stadion direkt natürlich nach Bekanntgabe. Dann, das war dann im April, glaube ich, wurde es bekannt gegeben. Am Anfang dachten die Leute, das ist ein April-Scherz. Mhm. Und dann das erste Mal halt einfach als junger Mensch ausgepfiffen werden und negative Kommentare hören oder lesen. Damals als Junge habe ich mir das noch durchgelesen. Würde ich auch keinem empfehlen, das zu machen. Und das hat schon was mit einem gemacht, klar, weil ich kannte das halt nicht. Ich kannte diese Anfeindung, kannte ich nicht und das hat schon was mit mir gemacht, ja.
Liest du heute nichts mehr?
Nee, außer es wird mir geschickt. Es gibt ein paar Sachen, die irgendwie funny sind, die werden mir geschickt, aber nee, ich lese nicht mehr groß viel.
Aber das sind dann ja immer die anderen Sachen. Oftmals kriegt man das ja selber gar nicht mit, auch genau. Wenn man einiges liest, aber es wird dann ja im Grunde alles irgendwo rangetragen,
genau, oder geschickt. Genau, ne? Und so kriegt man es dann mit. Ja. So kriegt man es dann mit, aber dadurch, dass ich jetzt ein paar Jährchen dabei bin, sehe ich das alles deutlich, deutlich entspannter. Es spornt mich sogar an.
Ja. Aber die Zeit in Leipzig dann hat danach aber ja auch positive Schlagzeilen geschrieben. Ihr seid aufgestiegen. Es hat den Weg, den Rangnick dir auch schon erklärt hat, ja auch am Ende genommen. War das toll, dann in diesem Teil dann auch dabei zu sein?
Ja, klar. Wir waren alles Jungs im gleichen Alter. Waren tolle Fußballer dabei. Hat richtig Spaß gemacht. Da auch in der zweiten Liga. Wir waren einfach eine super Truppe, muss man sagen. Aufgestiegen. Und bis dato alles nach Plan gelaufen.
Einen, mit dem du damals zusammengespielt hast, den hören wir jetzt einmal.
Hallo Davy, Junge. Ja, ich habe gehört, du bist beim Podcast bei der HSV. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg. Ja, ich habe schon gesehen, du hast wieder ein paar Tore gemacht bei der HSV. Der Verein steht richtig gut zu dir. Und ja, wie gesagt, ich wollte nur kurz einen Grüße ausrichten und dir viel Erfolg wünschen. Und, ja, sag mal bitte nicht was Dummes bei deinem Podcast. Ciao, ciao.
Bisher kommt nur Gutes bei raus. Das war Yusuf Paulsen, Stürmer immer noch bei RB Leipzig.
Toller Mensch.
Toller Mensch. Was verbindest du mit ihm?
Mit ihm verbinde ich das, was wir vorher auch schon besprochen haben. Das war dann so, dass wir uns sehr, sehr gut verstanden haben, eigentlich von Anfang an. Aber es war auch Konkurrent, ne, von mir. Und ich war damals noch sehr verbissen und hat dann vor ihm auch gespielt. Und er hat mir das erste Mal eigentlich gezeigt, was es heißt, so ja, sportlichen Ehrgeiz zu verbinden mit Freundschaft. So hat gesagt, ey Junge, gutes Spiel und hoffentlich machst du ein Tor. Da habe ich am Anfang gedacht, irgendwie, ja, dass er mich verarschen will, wenn man es hart ausdrücken will oder darf. Und habe dann aber gemerkt, nee, er meint das so. Und das hat mich damals tief beeindruckt. Und deswegen sage ich, toller Mensch, toller Sportler, der sich auch immer wieder weiterentwickelt hat und der den Weg dann so mitgegangen ist bei RB. Passt auch super zu ihm als vom Spielertyp her. Und lustigerweise hat er in einem Podcast das Gleiche zu mir gesagt. Weil er natürlich dann so zu mir war, hatte danach gespielt. Also ich habe am Anfang relativ viel gespielt und dann hat er gespielt. Und das Gleiche habe ich dann natürlich zurückgegeben, ne? Diesen Support. Und bis heute bis heute nehme ich das mit und der Erste, der es mir aufgezeigt hat und von dem ich das gelernt habe, war Jussi. Deswegen,
Ist das was, was man erst lernen muss, dass man am Anfang vielleicht mehr auf individuelle Erfolge und Scorerpunkte guckt, auf seine eigene Karriere, um dann festzustellen, eigentlich kommst du als Team aber weiter, wenn du wirklich ein Team bist?
Ja, das muss man lernen. Im Endeffekt, wenn du so ein Sportsmann bist und deine Jungs anfeuerst und es nicht nur siehst mit, hoffentlich trifft er nicht, hoffentlich schießt er gegen Pfosten und hoffentlich was weiß ich was, im Worst Case hoffentlich verletzt er sich, mein Konkurrent, kann ich mir nicht vorstellen, dass das im Leben Punkte sind, wo man weit mitkommt. Vielleicht kommt man weit damit, aber so will ich nicht weit kommen im Leben und das habe ich von ihm gelernt und wenn man Sportsmann ist und alles dem unterordnet, kriegt man das auch immer wieder zurück, auch von den Jungs, man kriegt den Respekt zurück und das hat er von mir dann auch bekommen, den er sozusagen mir gezeigt hat. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man so immer denken sollte.
Gibt es Freundschaften im Fußball?
Ja, das ist eine Freundschaft. Jussi ist ein Freund für mich. Jussi ist ein Freund für mich. Niklas Süle ist ein Freund für mich. Lukas Klünter war bei meiner Hochzeit. Leo Bittencourt, Kevin Vogt, Rani Khedira. Ich glaube, ich will es nicht zu viel sagen. Es gibt natürlich Freunde, immer wieder auch Marvin Plattenhardt. Es gibt Freunde im Fußball.
Einen davon hören wir jetzt auch noch.
Hey Davy, hier ist der Blatte. Ich habe gehört, du bist heute beim Podcast Pur der HSV. Und was ich dich fragen möchte ist, was waren deine schönsten Momente in Berlin? Srcan.
Marvin Plattenhardt. Super Spieler, super Mensch. Danke für deine Frage. Die schönsten Momente waren immer, wenn du außen frei auf dem linken Fuß den Ball hattest, weil ich wusste, dass du mich in der Mitte triffst. So kann ich das sagen. Toller Spieler.
Und er hatte noch einen Abschlussspruch, Wort. Was ist damit auf sich?
Srcan, ja, wir haben uns immer... Wir machen natürlich auch viel Blödsinn, ne, muss man sagen, in der Kabine. Und damals hatten wir so eine Zeit, wo wir uns einfach lustige Spitznamen gegeben haben und Srcan war einer davon. Komplett aus dem Kontext gerissen, aber hat sich bis heute gehalten.
Okay. Wie der entstanden ist, kann man aber nicht mehr nachvollziehen.
Kann man nicht sagen, macht doch keinen Sinn. Macht doch keinen Sinn.
Hat Bestand bis heute, das halten wir fest. Du hast ganz zu Beginn schon irgendwann einmal erzählt, so ja, Berlin, so nicht nur die Stadt, sondern auch der Club, da war ich am längsten so, das ist irgendwie prägend gewesen. Ja. Ich glaube, turbulente Zeit durchaus, zu der du auch da warst, wo viele Ambitionen auch im Umfeld des Clubs herrschten. Ja. Was sind da so Geschichten, wenn wir auf diese 5 Jahre Hertha BSC blicken, die sehr nachhaltig in Erinnerungen prägend geblieben sind?
Ja, der Moment meines ersten Abschieds eigentlich, beziehungsweise man muss anfangen mit, ich wollte eigentlich am Anfang gar nicht zu Hertha von Leipzig, sondern ich wollte nach England. Und mein Berater meinte dann zu mir, du, lass uns das mal anhören und dann kannst du immer noch entscheiden, was wir machen. Und dann sind wir da hingefahren und es war eigentlich eine der besten Entscheidungen, weil da durfte ich Paul kennenlernen, Paul Dardai mit Michael Preetz, der von der Art her einfach ein Trainertyp ist, wie ich es mag. Väterlich, ehrlich, offen. Und Paul hat uns dann gesagt, Junge, komm, du bist mein Mundspieler, brauchen wir nicht lang reden. Und dann war so gleich Eis gebrochen und wir haben viel gelacht. Und das war dann nach 10 Minuten mal klar, ich will das unbedingt machen. Und da hatte ich eigentlich eine tolle Zeit da, ein tolles erstes Jahr. Mit der Verletzung dann leider am Ende, mit dem Lungenriss. Und habe mich eigentlich super wohl gefühlt bei Hertha. Und dann wurde es dann so dann kam Jürgen Klinsmann, den ich sehr schätze, war... ist eine Riesenpersönlichkeit, auch wenn es ein bisschen turbulent dann gelaufen ist bei Hertha, der da auf mich gebaut hat. Und der erste Rückschlag war dann eigentlich, dass sie dann 2 Stürmer für 24 und 20 Millionen danach geholt haben. Und gesagt haben, ey, es war nicht wegen dir, sondern wir wollen weiter mit dir arbeiten, wir bauen auf dich. Aber für mich als Junge war das damals dann, ich habe es als Vertrauensbruch wahrgenommen und wollte dann ganz, ganz schnell weg. Hätte ich jetzt im Nachhinein auch, glaube ich, anders gemacht. Ein bisschen mehr mit Ruhe. Aber das war so das erste, der erste Bruch dann in der Bindung zwischen Hertha und mir.
Kurz einmal noch zurück, bevor wir weiter bei Hertha sind. Mhm. England? Ja. Gab es da was Konkretes und warum der Wunsch?
Ich darf es auch fast nicht sagen, weil es war Brighton. Da hätte ich tatsächlich in meiner Laufbahn dreimal hingehen können. Okay. Kann man auch drüber streiten, ob es nicht vielleicht gut gewesen wäre. Mhm. Haben einen tollen Weg gemacht und damals auch sehr, sehr analytisch gewesen. Und habe mich dann aber das erste Mal dann schon gegen Brighton und für Hertha entschieden. Aber bereue ich jetzt nicht, soll ich nicht so rüberkommen, was ich bereue. Ne? Mhm. Also für mich war die Zeit in Berlin, auch wenn es mit Auf und Abs, war es für mich eine schöne Zeit, eine lehrreiche Zeit.
Entscheidung dann aber eher aus dem Bauch, Berlin? Dann?
Ja, Bauch. Ich bin ein Bauchmensch.
Ja.
Ich höre auf mein Herz. Und damals war es dann so, dass es mir so gefallen hat mit Pardada da das Gespräch, dass ich gesagt habe, ich will das machen.
War das bei allen Entscheidungen so, dass du sagst, Bauchmensch, das muss halt auf jeden Fall stimmen?
Ja, eigentlich schon. Also mittlerweile ziehe ich auch viel, treffe ich Entscheidungen auch aus dem Glaube raus, lass mich da leiten. Früher war es relativ viel Bauch, ja. Bauch war nicht immer richtig, aber ich war immer ein Mensch, der auf sein Bauchgefühl gehört hat.
Auf jeden Fall ein gutes Match mit Pal Dardai, das kann ich mir sehr gut vorstellen, hast du auch eben schon schön beschrieben. Jürgen Klinsmann hatten wir auch schon genannt. Wir dürfen natürlich die HSV-Legende Felix Magath nicht vergessen. Mhm. Jeder hat ja so seine Felix Magath-Geschichte.
Ja, bei mir war es so, dass ich reingerufen wurde zum Gespräch mit Felix Magath und er mich gefragt hat nach meiner ehrlichen Meinung, wie ich die Situation einschätze. Und wir waren damals schon, es war damals schon wild bei uns, muss man sagen, auch was Kabine angeht und so. Und das hatte ich ihm dann offen und ehrlich gesagt, so wie ich bin. Und das fand er sehr gut, diese Klarheit. Wusste auch nicht ganz, was mich erwartet, habt auch schon ein paar Geschichten gehört. Aber wir waren von Anfang an sehr, sehr klar, sehr, sehr ehrlich zueinander. Und ich hab die Zeit unter ihm genossen, muss ich sagen.
Und deine ehrliche Art, ist die immer gut angekommen bei allen Trainern? Oder gab es auch mal Sachen, wo du dir im Nachgang sagst, da hätte ich mal doch vielleicht was an oder mir auf die Zunge beißen sollen? Oder bist du damit immer gut gefahren?
Also ich bin so, wie ich bin als Typ und ich verändere mich nicht für niemanden. Und ich bin der Typ, der ehrlich ist, der eine Meinung hat, zu der Meinung steht. Das heißt nicht, dass ich nicht in Austausch gehe, sondern ich mag den ehrlichen, offenen Austausch und das werde ich auch nicht mehr verändern. Und ich denke, manche können mehr damit umgehen, manche weniger. Wenn man mit Ehrlichkeit umgehen kann, mit Klarheit umgehen kann, dann wird man mit mir kein Problem haben, denke ich.
Wir waren eben bei turbulenten Zeiten. Wenn man jetzt mal andersrum sieht, was sind denn aus deiner Sicht so die absoluten Highlights deiner Karriere und die Erfolge und Sachen, die du auch positiv total abfeierst und nach vorne stellen würdest?
Das größte Highlight sportlich war in Rio, Olympia, Finale dann gegen Brasilien. Das war ein absolutes Highlight für mich mit Trainer Horst Rubisch, mit dem ich ja auch eine eigene Geschichte habe. Dann würde ich die beiden Europameisterschaftstitel nehmen, einmal mit in der U19 unter Markus Sorg, was mir auch die Tür dann geöffnet hat, final zur Bundesliga. U21 Europameister mit Trainer Stefan Kunz, mit einer unfassbar guten Truppe, wo es auch richtig Spaß gemacht hat zu spielen, vor allem als Stürmer. Und das sind so die Highlights. Und dann einfach Highlights, wo man sich dann zurückgekämpft hat. So Hertha, nachdem Leipzig dann nicht so gut lief, auch Köln. Im Endeffekt nach einer Zeit bei Hertha, wo sehr, sehr schwierig war, wo die Einsatzzeit dann auch weniger wurde aus speziellen Gründen und da dann das Vertrauen wieder zu bekommen. Und ich bin immer so ein Typ, wenn mir jemand Vertrauen entgegenbringt, dann gebe ich alles dafür, um das zurückzuzahlen bis zum Schluss. Und das sind dann eben auch für mich Highlights.
Sind diese Highlights dann so als Spiel abgespeichert. Ich erinnere mich noch nach meinem Comeback an das und das Spiel. Das war für mich so ein so einen Moment, den Schabi abgespeichert?
Gibt's ja,
so
es gibt ein paar Spiele natürlich dann, die das dann unterstreichen. Also mit Hertha haben wir dann in Leipzig gespielt, als bei Leipzig dann schwer wurde. Und haben wir dann da gewonnen, da durfte ich 2 Tore machen. Das war natürlich nicht ganz so schlecht. Mit Köln, wo wir dann in Leverkusen so ein unfassbar gutes Spiel gemacht haben und dann Derby-Sieg geholt haben, wo ich auch da 2 Tore machen durfte. Und das sind schon Highlights. Nach den Phasen waren, die nicht so gut waren, die aber einen dann geprägt haben, auch als Stürmer. Und man kommt dann zurück und zeigt es in erster Linie dann sich selber, dass es noch funktioniert und den Menschen im inneren Kreis, die dann dran geglaubt haben. Und das ist eigentlich immer das schönste Gefühl für mich.
Sind das auch die Gründe, warum die Jubel dann mal sehr ausfallen? Weil du nicht zurückhalten kannst?
Das kriege ich auch nicht mehr los, ne? Den Stempel. Ich jubel schon ausgelassen. Ich wollte gerade sagen, wird weniger im Alter, aber nee, wird's nicht. Ich jubel genau dann auch deswegen so, weil ich alles raushaue und wenn die Dinger dann reingehen und funktionieren, dann freut's mich.
Aber auch da bist du ja treu geblieben.
Da bin ich mir treu geblieben. Ja. Das ist mir auch egal. Das sehe ich auch weiter durch, die ich hier noch, ne?
Auf jeden Fall, mach das. Freuen uns auf Tore. Die hast du viel geschossen in der Nationalmannschaft, in Jugendnationalmannschaften, hast du schon angerissen. Olympia. Ganz großes Highlight natürlich. Ich glaube, nicht nur das Finalspiel und eine Medaille zu gewinnen, sondern überhaupt dabei zu sein. Was ist da in Erinnerung geblieben?
Erstmal durfte ich Brasilien kennenlernen. Sehr spektakulär. Wir hatten immer tolle Unterkünfte, auch dann am Meer. Und da ist richtig was zusammengewachsen. Am Anfang wurde uns dann auch aus Deutschland nicht so viel zugetraut. War auch medial jetzt nicht so präsent. Und wir haben das dann uns peu à peu erarbeitet, dass immer mehr mediale Aufmerksamkeit auch war und wir immer uns weiter gespielt haben, Runde für Runde, mit diesem Highlight dann einfach in Rio gegen Brasilien diese Revanche dann spielen zu dürfen. Und es war ein absolutes Highlight-Spiel. Also es war das Highlight-Spiel meiner Laufbahn bisher. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reingepasst haben, 90.000. Und das war eine unfassbare Stimmung. Als dann Brasilien die Nationalhymne gesungen hat, sowas Lautes habe ich auch noch nie gehört innerhalb eines Stadions und das dann so mitzuerleben, obwohl wir dann Gold nicht geholt haben, ist einfach eine Erfahrung, die einem keiner mehr nehmen kann. Und dann mit einer Medaille, mit einer Olympiamedaille heimzufahren, auch wenn es leider nicht Gold war, sondern Silber, hat man dann erst gemerkt in Deutschland, als dann das Interesse einfach an dieser Medaille mal zu sehen oder mal musste ich so oft mitbringen zu diversen Restaurants oder also Stammitaliener, Friseur, irgendwie jeder wollte dann auch mal diese Medaille mal sehen. Hat mir es dann auch im Nachhinein verarbeitet, was das eigentlich für ein Riesenevent war.
Wo ist die Medaille heute?
Die ist bei mir Ehrenplatz, immer noch eingepackt, original und die kriegt später dann im finalen Zuhause einen ganz besonderen Platz.
Architekt des Ganzen Horst Rubesch? Als Trainer,
ja.
Ja, hier auch eine Legende und du hast eben schon einmal kurz gesagt, wir haben ja unsere ganz eigene Geschichte.
Ja.
Welche?
Ja, ich war in der U18 das erste Mal unter Horst Rubesch bei Deutschland, also U18 Deutschland eingeladen und da will ich jetzt nicht sagen, dass wir den allerbesten Draht hatten. Er hat mich zwar immer starten lassen, ich habe auch meine Tore gemacht, aber ich wurde immer ausgewechselt zur Halbzeit. Also wir haben immer einen Wechsel gemacht und das war immer ich. Und ich konnte es nicht ganz so deuten. Tor gemacht, Halbzeit, ein Wechsel, ja, Davy raus. Dann Assist gemacht, steht 1-0, wieder ich raus. So, und ich habe dann gedacht, der mag mich nicht. So, ich weiß nicht, was ich machen soll, der mag mich nicht. Und ich hatte damals mit 17 beim großen Horst Rubesch jetzt noch nicht ganz den Mut, da jetzt hinzugehen und zu sagen, was los, ne? Sondern ich habe dann eher gesagt, boah, schon wieder Lehrgang und da. Und ich war immer wieder dabei, er hat mich immer eingeladen und mich immer wieder ausgewechselt. Und dann gab es die Zeit dann in der U21, wo das dann halt komplett anders war. So, ich war dann sehr gespannt, wie es dann wird. Aber da war es von Anfang an sehr, sehr besonders, das Verhältnis. Auch mit viel Kommunikation verbunden und mit großem Vertrauen auch dann von seiner Seite aus. Endet dann mit Olympia, wo wir zusammen diesen Erfolg feiern durften. Und großer Stürmer, große Persönlichkeit, von dem ich viel gelernt habe. Und durch die harte Schule, wenn es denn so war, ich auch erstmal gehen musste.
Und den, die Legende, HSV-Legende, wollen wir jetzt natürlich auch mal hören.
Ja, hallo Davy, hier ist Horst Rubisch. Ich habe ja gehört, dass du heute beim HSV im Podcast bist. Der Anfang beim HSV ist ja ganz gut gelaufen bis jetzt. Und wollen wir hoffen, dass das weiter so geht. Dann kannst du ja mal eine Ansage machen, wie viele Tore du diesmal für den HSV schießen willst. Also viel Spaß und wir hören und sehen uns.
Mache ich eigentlich nicht, aber wenn Horst Rubisch das fragt, dann muss man antworten. Deswegen denke ich, dass ich zweistellig dieses Jahr treffen werde. Wow. Das muss schon der Anspruch sein, auf jeden Fall.
Bist du jemand, der sich sowas vornimmt, aber nicht öffentlich sagt?
Ja. Ich bin schon, das eine oder andere könnt ihr euch vorstellen, auch auf den Mund geflogen. Deswegen mache ich das nicht mehr. Hab dann aber für mich trotzdem eine Anzahl und ich bin mir sicher, dass es zweistellig wird beim HSV und die Anzahl, die ich mir vorgenommen habe, will ich dann auch erreichen.
Und mit Horst Rubisch hast du dich auch so gut verstanden, weil er auch Stürmerblut hatte und hat und das auch gut nachvollziehen konnte und da ihr auf einer Wellenlänge kommuniziert habt?
Ja, 100%. Also ich glaube, ihr kennt Horst Rubisch auch, der hält es relativ simpel. Stürmerblut muss das Ding einfach immer. Und mir hat er einfach viele Tipps gegeben. Ich weiß noch ein Flankenspiel, das hatte ich auch öfter auch schon erzählt, wo die Kopfbälle von mir nicht gut waren. Und da hat er dann gesagt, komm, Langer, lass mich mal. Und hat dann zwei Flanken bekommen und hat die reingeschädelt mit einer Wucht, wo ich sage, wow. Ne? Und deswegen kann ich es nur annähernd erahnen, welche Wucht er hatte damals in seiner Prime. Und konnte das einfach von ihm lernen, auch wenn ich es nicht so gut hinbekomme und niemals so gut hinbekommen werde wie er.
Habt ihr es eigentlich ausgeräumt, warum das der Fall war, dass er dich immer ausgewechselt hat? Oder war dir irgendwann klar, das ist eine erzieherische Maßnahme?
Ich glaube, das war eine erzieherische Maßnahme. Ne? Also habt ihr den Davy von damals ein bisschen mitbekommen. Ne? Ich glaube, da wollte er auch ein bisschen dann erzieherisch nachhelfen. Das hat mir gut getan.
Noch einmal zurück zu den Erfolgen auch in der Nationalmannschaft. Der zweite Platz Olympia, der haben wir jetzt verstanden, würdest du auch höher hängen als die Europameistertitel U19, U21? Oder auf einem ganz anderen Tableau?
Ja, das ist schwer, das zu vergleichen, weil alles war besonders. Europameister zu werden ist besonders. Aber Olympiafinale zu spielen in Brasilien gegen Brasilien ist auch besonders vor dieser Menschenmenge. Und das hat alles, ich will es gar nicht irgendwie vergleichen, sondern es hat alles für mich einen großen Stellenwert.
Bei den ganzen Länderspielen auch bis zur U21, fehlt dir da eigentlich auch noch ein A-Länderspiel? Oder war es mal so, dass du...
Naja, ich war zweimal kurz davor und wurde dann mit Verletzung ausgebremst. Das soll keine Ausrede sein. Das kommt dann immer so, wie es kommen soll. Hab mir damals gewisse Ziele gesetzt, hab jetzt aber andere Ziele. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, ich will noch ein Länderspiel für Deutschland machen, wäre das nicht authentisch, meiner Meinung nach. Für mich ist authentisch zu sagen, dass ich bei einem geilen Verein gerade bin, wo wir alles dran setzen müssen, aufzusteigen, weil dieser Verein in die erste Liga gehört. Das ist einfach so. Und dann kann man immer noch gewisse Ziele anpassen, ja, wenn Sachen dann so laufen. Aber erstmal liefern und dann kann man auch ein paar Sachen raushauen.
Schaffst du uns eine gute Überleitung? Wir wollen zum Abschluss natürlich noch über den HSV sprechen. Und jemand, der dich auf all diesen Wegen begleitet hat, sowohl Nationalmannschaft als auch die Clubs, über die wir schon gesprochen hatten, und der jetzt auch im Sommer dann ein bisschen was zu tun hatte, mit dem du dann auch wahrscheinlich gesprochen hast und dich beratschlagt hast, wo geht's denn hin, die Reise? Der hat jetzt auch eine Frage.
Hey Davy, hier ist dein Berater, aber mittlerweile vor allem einer deiner besten Freunde. Ich will deinen Podcast für zwei Themen bzw. Fragen nutzen. Zum einen will ich dich in unserem nächsten gemeinsamen Urlaub zum Sechskampf herausfordern. Dazu meine erste Frage. Was sind die drei Disziplinen deiner Wahl? Welche drei Challenges würdest du wählen? Frage Nummer zwei für all die Zuhörer, die sich für andere Einblicke interessieren. Welche Lektion aus dem Fußball kannst du im täglichen Leben anwenden? Hab viel Spaß. Bis bald.
Akim, dein Berater, aber wie wir hörten, vor allen Dingen ganz, ganz enger Freund und Wegbegleiter.
Ja, also mein bester Freund. Mittlerweile arbeiten jetzt schon seit 10 Jahren zusammen. Ist auch nicht, glaube ich, alltäglich, dass man seinen Berater dann irgendwann mal besten Freund nennen darf, aber ist einfach ein Mensch, der sehr, sehr ehrlich ist, der authentisch ist und dem ich auch viel zu verdanken habe. Und zu den Fragen, ich fange mal mit der zweiten an. Geduld, würde ich sagen. Ich bin kein geduldiger Mensch. Das ist auch nicht gut im Fußball. Aber es laufen manchmal Sachen nicht so, wie man sie plant. Und da ist Geduld ganz, ganz wichtig. Und das würde ich sagen, das habe ich gelernt. Geduld ist manchmal besser, als überhastet Fehlentscheidungen zu treffen oder allgemeine Entscheidungen zu treffen. Und der Fußball ist so schnelllebig. Da kann sich in einer Woche einiges ändern. Und deswegen würde ich das als Antwort nehmen. Und Sechskampf, was gibt es denn da für Sportarten, die man da nehmen kann? Oder?
Ja, er sagt 3 und du 3. So habe ich das
verstanden. Ich glaube auch, das war relativ offen gestellt.
Ja. Dann würde ich.
Macht euren einen Sechskampf.
Also ich gegen ihn, ne?
Ja.
Dann würde ich schon mal den 30 Meter oder, nee, 100 Meter Sprint, Lauf. 100 Meter Lauf würde ich nehmen. Das sollte ich gewinnen. Das sollte ich gewinnen. Aber er ist ehrgeizig. Also da muss ich. Aber das sollte ich gewinnen. Dann gehe ich mal, da ich ein paar Zentimeter größer bin, würde ich sagen Basketball.
Freiwurf schießen oder
1 gegen 1? Ja, Freiwurf. Wobei, da macht die Größe auch keinen Unterschied.
Das macht nee. Eben. 1 gegen 1.
Dann nehme ich 1 gegen 1. Und was noch?
Was oder wir? Dunking Contest.
Weil
du würdest wahrscheinlich danken können und er...
Ja, das, ja, nicht, ja, ja, weiß man nicht. Ja, doch, aber... Dann nehme ich Dunking Contest, um mal die sichere Bank immer zu nehmen. Und die dritte Sportart oder Übung. Schwer. Langlauf ist schwer, weil er ist sehr ehrgeizig. Und vor allem gegen mich. Was kann ich denn noch nehmen?
Das Thema Langlauf wäre jetzt aber schon exotisch gewesen. Mit.
Ja, das wäre exotisch. Das wär
so die kleinen Klassiker, Tischtennis.
Tischtennis ist er besser als ich.
Ja, oh, okay. Öfter gespielt. Das nimmt er dann?
Da ist er, ja, das nimmt er auf jeden Fall, ja. Da ist er besser als ich.
Bowling oder sowas?
Komm, nimm mal Bowling.
Bowling?
Bist du gut? Hast du mich jetzt gerettet. Ja, ja. Doch. Bowling sollte ich ziehen.
Was nimmt er noch? Wo,
Tischtennis nimmt er auf jeden Fall.
Ja? Und in was kriegt man dich nicht begeistert zu, außer Tischtennis? Das
kriegt man mich aber nicht begeistert.
Rückschlagsportarten? Also klar, Tischtennis ist das eine, aber wie ist mit Tennis?
Tennis gewinnt auch er. Mhm. Boah, gute Frage. Bin ich überfragt.
Aber wir halten fest, du bist auf jeden Fall für Challenges zu haben und vor allen Dingen auch sich zu messen.
Ich bin dabei. Ja. Wir haben eh immer unsere Challenges untereinander, deswegen, ich freue mich darauf.
Habt ihr dann nochmal so kleine, also wie auch...
Also wir haben auch so immer mal wieder so Zucker weglassen und sowas. Also wir haben immer Challenges. Und auch immer, wenn wir irgendwas machen zusammen, dann entwickelt sich immer ein Wettkampf. Also egal ob Tischtennis, und du kennst ja auch Akim ein bisschen, er ist sehr ehrgeizig. So auch wenn wir dann mal, wir waren auch mal im Urlaub öfter schon zusammen. Allein schon, wenn man irgendwie Bahn schwimmt und einer taucht dann von der einen zur anderen Seite, dann verbringen wir 4-5 Stunden, weil immer der eine den anderen toppen will. Also deswegen kann bei uns Sechskampf sehr gut passen.
Also Urlaub bei euch ist auch durchaus actionreich.
Immer Action. Und immer Challenges.
Okay. Hast du das auch mit anderen? Also
ja, aber mit ihm am meisten, ehrlicherweise. Also mit ihm am meisten. Wir haben viel Spaß zusammen und da sind diese Kämpfe gegeneinander immer Part davon.
Sehr gut.
Wir hatten es angerissen, in Anführungsstrichen, die Challenge im Sommer war, wo spielst du 2024, 2025 und es ist am Ende der HSV geworden. Wie kam es dazu?
Ja, es kam dazu, turbulenter Sommer gehabt. Jeder weiß, dass ich mich auch in Köln wohlgefühlt habe. Das will ich hier gar nicht groß leugnen. Hätte mir auch sehr gut vorstellen können, den Weg da weiter zu gehen. Wurde aber auch schon jetzt oftmals kommentiert auch, deswegen will ich da jetzt nicht irgendwie näher drauf eingehen. Am Ende war dann die Frage, okay, gehe ich nochmal auf was Sportliches oder gehe ich schon mit 29 auf was bisschen Exotischeres, würde ich mal sagen. Und ich wollte immer schon auch im Ausland mal spielen, Ich war jetzt bis jetzt nur in Deutschland und wollte immer schon eine Auslandsstation haben. Aber für mich hat sich dann hier das am besten angefühlt. Ich habe einen Trainer, mit dem ich beim FC zusammengearbeitet habe, der mir viel Vertrauen geschenkt hat, mit dem ich sehr gern zusammenarbeite. Ich habe mit Stefan Kunz dann auch Gespräche gehabt. Wir sind zusammen Europameister geworden. Damals war er zwar noch mein Trainer, aber wir hatten trotzdem eine super, super Ebene. Und ja, die Challenge einfach, hier dann auch zu spielen bei einem großen Verein, bei einem Traditionsverein mit Wucht, mit einem tollen Stadion, hat Lust gemacht. Also da war einfach die Lust so groß, dass ich gesagt habe, komm, das andere, was dann anstand oder was auch auf dem Tisch lag, das kann auch warten. Ich möchte gern das machen. Und bis jetzt fühlt es sich super an.
Du hast den Anteil, du hattest den Trainer auch eben genannt. Welchen Anteil oder welchen Stellenwert insgesamt hat er dabei genommen bei der Entscheidung, dass du auch auf jemanden triffst, mit dem du schon weißt, du kannst mit ihm gut zusammenarbeiten?
Einen großen Stellenwert. Ich glaube, wenn mich jetzt irgendwie vor ein paar Jahren jemand gefragt hätte, ob ich mal beim HSV spiele, weiß ich nicht, ob ich das bejaht hätte. Aber dadurch, dass Steffen Baumgart hier Trainer wurde und auch dann der Vorstand, Sportvorstand Stefan Kunz hieß, war die Wahrscheinlichkeit gleich deutlich höher. Und nach den Gesprächen mit beiden wusste ich auch immer, was ich erwarten kann, weil ich schon mit beiden zusammengearbeitet habe und bis jetzt einfach die richtige Entscheidung für mich gewesen.
Und bei Baumgart dann auch wieder die Charaktereigenschaften, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, authentisch.
Es ist bei uns gar nicht viel. Ich glaube, bei uns beiden ist es einfach eine hohe Transparenz, Ehrlichkeit. Wir wissen, was wir aneinander haben. Und für mich in meiner Laufbahn war es immer schon wichtig, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die ehrlich sind. Und wo ich weiß, woran ich bin, auch wenn es nicht immer gut läuft, sondern dann auch in Phasen, wo es dann, wo man nicht so gut drauf ist oder wo man vielleicht auch keine gute Form hat, dann trotzdem eine Transparenz zu haben, ist für mich wichtig als Spieler. Und ich weiß, dass ich unter diesen Voraussetzungen dann funktioniere, weil ich weiß, wo ich dran bin. Und so ist der Stand auch aktuell.
Was war das Wichtigste in den ersten Wochen hier, um anzukommen und da zu sein?
Dass meine Familie danach kommt. Das muss man ehrlicherweise sagen. Man hat auch gemerkt, an den Leistungen und an den Toren dann auch. Man kann absehen, wann sie dann da waren. Und
kann man übereinander lesen?
Ja, okay. Krass. Ab da an, wo sie dann da waren, außer Pokal, habe ich dann auch getroffen. Also ich brauche schon meine Frau und meine Tochter bei mir. Vor allem auch meine Frau, die mir extrem den Rücken frei hält, die mir ganz, ganz viel abnimmt. Und meine Tochter spricht für sich. Das ist schon was ich brauche, um auch dann sportlich so eine Leistung zu zeigen.
Gab es etwas, was dich überrascht hat hier, als du da warst?
Hatte ich schon mal die Frage. Überrascht nicht. Eher Bestätigung. Und das ist ein großer Verein. Man spürt die Power. Ich komme vom FC. Da hat man auch die Power gespürt und hier beim HSV, wie ich es vorher auch kurz angeschnitten habe, dann bei der Verkündung merkt man eigentlich, wie viele Fans der HSV dann hat, so wie viele Leute diesen Verein lieben. Und für mich ist es immer, macht es immer extrem Spaß, für solche Vereine zu spielen, weil es Leidenschaft mitbringt, weil es Euphorie mitbringt und man muss sich nur immer wieder anschauen, wie viel Zuschauer bei jedem Heimspiel sind, egal wie der Gegner heißt. Und das spricht einfach für den Verein, für die Leute hier. Und es ist einfach super spannend, diese Aufgabe anzunehmen. Und man kann einfach nur erahnen, was passiert, wenn wir unser großes Ziel erreichen.
Kannst du eigentlich noch jemanden droppen, der sich für dich gefreut hat, dass du zum HSV gegangen bist, außer deinem Onkel und deinem Opa?
Ist jetzt eine Fangfrage. Habt ihr noch einen im Pad oder was? Es haben sich ehrlicherweise wirklich viele gefreut. Auch ein paar, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass die HSV-Fans sind. Also irgendwie, wenn es dann der Anwalt ist, der dann sagt, oh, seit 20 Jahren HSV-Fan. Also die Strahlkraft war überraschend. Was aber nicht überraschend war, was ich gerade gesagt habe. Aber jetzt aus dem Petto, Müsstest du mir noch einen Tipp geben, wenn du jemand Bestimmtes hören willst?
Nee, also, möchte ich nicht.
Wir haben noch einen Petto, aber und der hat sich aber dann gefreut, dass du schon da warst. So, mit denen gehen wir jetzt weiter.
Ach so.
Moin Davy, Marco hier. Ich habe gehört, du bist heute bei unserem Podcast Purer HSV. Und da wollte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir auch eine Frage zu stellen. Bevor wir aber zu der Frage kommen, Bro, wollte ich einfach mal Danke sagen. Danke, dass du es mir wieder leicht gemacht hast, mich zu integrieren und anzukommen beim HSV. Du bist auf und neben dem Platz ein absolutes Vorbild und ein richtig geiler Typ. Auch wenn wir viel Spaß zusammen machen, meine ich das auf jeden Fall absolut ernst. Und ich freue mich, dass wir einfach wieder das gleiche Trikot tragen dürfen. Und jetzt zu meiner Frage, Bro. Du hast ja schon für ein paar Vereine gespielt. Und was unterscheidet die Vereine mit dem HSV? Und was stimmt dich positiv, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall nach oben gehen, da wo der HSV auch hingehört? Ich freue mich auf deine Antwort, Bro. Viel Spaß noch und bis die Tage. Hau rein. Ciao, ciao, dein Marco.
Marco Richter, alter neuer Teamkollege.
Wow, erstmal Marco, danke für die tollen Worte. Das bedeutet mir viel aus deinem Mund. Du weißt, wie viel Spaß wir machen. Aber das so zu hören. Dankeschön, vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, bei welcher Frage sich anfangen. Also ich sage, mit dem Aufstieg klappt es deswegen, weil wir eine unfassbar gute Qualität haben, weil wir eine Breite haben, die uns in vielen wichtigen Spielen helfen wird, die Spiele dann zu ziehen. Ich habe das Gefühl, dass hier richtig was gerade zusammenwächst. Und es ist nicht einfach, weil wir viele Top-Spieler haben, viele Spieler auch, die den Anspruch haben zu spielen, aber haben in der Truppe auch Jungs, die sehr, sehr viel auch investieren dafür, das zusammenzuhalten, eine gute Struktur. Und deswegen bin ich absolut überzeugt, dass es dieses Jahr soweit ist, dass wir aufsteigen. Und da hat Marco recht, der HSV, unabhängig von mir, unabhängig von Marco, der HSV gehört in die Bundesliga. Und ja, wir sind froh, dass wir jetzt dazu was beitragen können oder da helfen können, dass das große Ziel endlich in Erfüllung geht. Und was unterscheidet den HSV von anderen Vereinen? Ich habe das große Glück, dass ich schon bei ein paar Traditionsvereinen spielen durfte. Und das, was immer ganz besonders ist, sind die Menschen. Die Menschen, die den Verein leben, für die der Verein alles ist. Und wo man einfach am Wochenende spürt, bei Heimspielen, jedes zweite Wochenende, dass es ihr Leben ist. Und ich habe meine Erinnerung an den HSV, war leider für den HSV keine gute. Für mich damals war es eine gute. Es war mit Hertha, wo die Relegation war und ich zuschauen musste, leider weil ich verletzt war. Aber ich habe da diese Wucht gemerkt, das erste Mal richtig vom HSV, weil in Berlin waren da schon 30.000 Hamburger, gefühlt Hälfte vom Stadion waren alles Hamburger. Und die haben eine Party gemacht da, als Ludo Reis das 1-0 gemacht hat. Und diese ganz besondere Stimmung dann beim Rückspiel hier in Hamburg, vorm Anpfiff, weil wir waren ein bisschen früher da, die werde ich nicht vergessen. Da waren gefühlt 57.000 schon eine Stunde vorher da. Und da hat man das erste Mal gemerkt, was für eine Power der HSV entfachen kann. Für mich als Außenstehender, das spürst du ja auf dem Platz auch mal anders. Aber wenn du auf der Tribüne bist, dann merkst du das. Und diese zwei Spiele habe ich auch gedacht, neben dem Gespräch mit Stefan Kunz und Steffen Baumgart, habe ich daran gedacht, weil ich sowas liebe. Ich liebe so eine Wucht, ich liebe diese Leidenschaft und ja, das ist was, was den HSV auszeichnet.
Sehr schön. Sehr. Das wäre jetzt die Anschlussfrage noch, gehen jetzt zum Ende ja langsam hin, aber was willst und kannst du in diesen großen Club mit einbringen, abgesehen von den 10 Toren, die du schießen wirst, mindestens?
Alles, was ich vermeintlich gelernt habe in der Zeit, meine Erfahrung, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine, will ich weitergeben. Gebe alles dafür, weiter alles zusammenzuhalten, auch voranzugehen, wenn es mal nicht so läuft. Wenn auch ich auf der Bank sitze, dann bin ich nicht zufrieden, aber es geht darum, wie man damit umgeht. Und glaube ich, da dann auch mal voranzugehen, zu zeigen, egal wer draußen ist, egal wer auf der Bank ist, es zählt die Mannschaft, weil wir haben alle ein großes Ziel und das sind Sachen, die ich mir vornehme, neben den Leistungen auf dem Platz, wo ich natürlich mit Toren, mit Assists, ja, mit allem, was in meiner Macht steht, helfen will, dass wir unser großes Ziel erreichen.
Man hat das sogar beobachten können beim Spiel in Düsseldorf, nach der Auswechslung, die ja wie wir auch gelernt haben, natürlich nicht immer freudig ist für einen Stürmer. Da hast du neben Steffen Romgaard kurz gestanden vor der Bank und hast auch noch Anweisungen und Sachen gemacht. Das spiegelt im Grunde genau das wider. Ist das etwa eine Seite auch in dir, die du dann einbringen willst und die du ja dann auch ja in solchen Momenten ja vorangehen willst?
Ja, in dem Moment war es mir einfach nur wichtig, dass wir weiter kompakt bleiben. Das wollte ich dann kundtun. Und ja, ich kann dann auch nicht ruhig bleiben, auch wenn ich dann rausgehe. Ich denke dann nicht eher, oh, ich will jetzt ausgewechselt, sondern ich denke, okay, wie kriegen wir das Spiel gezogen? Und wenn ich dann auf dem Platz aktiv nicht mehr mithelfen kann, dann hatte ich da ein, zwei gute Ideen von außen. Ja, ob das dann geholfen hat, weiß ich nicht. Das musste die Jungs fragen. Aber im Endeffekt haben wir das Spiel gewonnen und das war wichtig. Ja.
War das auf jeden Fall auch ein Zeichen.
Ja. Also. War das ausschließlich wieder der Spieler-Ehrgeiz oder schlummert in dir auch ein bisschen Coaching?
Boah, ist eine gute Frage. Vielleicht beides. Erstmal war es der Spieler-Ehrgeiz, aber umso älter ich werde, umso mehr kann ich mir auch vorstellen, da mal einen Trainer zu machen. Aber es hat noch Zeit.
Aber es ist in deinem Kopf, aber?
Ist in meinem Kopf, ja. Ich kann es mir schon gut vorstellen.
Okay. Also, aber verschwendest noch keinen Gedanken daran an mal so einmal Ausblick
ich muss sagen,
noch?
Ich muss sagen, umso älter ich werde, umso mehr denke ich drüber nach, dass ich auch die Spiele beobachte so ein bisschen. Okay, wie gehen die Trainer an die Spiele ran? Was für einen Plan haben sie? Wann greift der nicht? Aber es ist nicht so, dass ich jetzt zu Hause mit der Taktiktafel da irgendwie rumfuchtel, ne? So weit ist noch nicht. Aber umso älter ich werde, umso mehr kann ich es mir wirklich vorstellen und muss mal schauen. Muss man es nochmal. Ich glaube, wenn ich dann zu Hause sage, dass ich wieder so oft eingeschränkt weg bin und dann Wochenende sowas, weiß ich nicht, ob ich das auch will, aber kann schon gut sein, ja.
Gut, aber Zukunft erstmal HSV,
ja,
natürlich.
Ja, genau. Nicht in die Trainerrichtung.
Bundesliga. Du bist noch Spieler, auch noch ein paar Jahre. Genau, vielen Dank. Wir sind einmal rumgekommen, auch von den Anfängen bis zum HSV und einen kleinen Ausblick in die Zukunft jetzt noch am Ende. Vielen Dank für die sehr kurzweilige Zeit und interessanten Geschichten, die wir hier von dir auch gehört haben, was du erzählt hast.
Sehr gerne, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Gell?
Sehr, sehr gerne.
Ja, ja, damit vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich auch beim nächsten Mal. Wir bedanken uns hier fürs Zuhören und bis dahin.
Nur der HSV.
Pur der HSV. Der HSV-Podcast.